Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Es klingt eigentlich ganz großartig. Flexibel sein, abwechslungsreiche Arbeit, dann auch noch von zu Hause aus. Viele Menschen verdienen als sogenannte Crowdworker mit Mikrojobs im Internet ihr Geld. Es gibt aber kaum rechtliche Regelungen. Und heute interessiert die Münchner Justiz dieses Crowdworking. Für uns hat Kerstin Hildebrand aus der Redaktion sich den ganzen Tag mit diesem Fall beschäftigt. Frau Hildebrand, es gibt ja noch kein Ergebnis da in München, aber um was geht es konkret?
Also geklagt hatte ein Mann, der 20 Stunden pro Woche für eine solche Crowdworking-Plattform gearbeitet hatte. Und als eben diese Plattform kündigte, klagte der Mann auf Festanstellung. Seine Begründung war, das sei ein unbefristetes Arbeitsverhältnis gewesen und er sei auch gar nicht frei in der Ausgestaltung seiner Arbeit gewesen. Also er sollte zum Beispiel Fotos von Waren in Tankstellen machen zu Überprüfungszwecken und zu diesen Aufträgen wurde er mit einer App hindirigiert. Die Plattform dagegen war der Meinung, der Kläger sei selbstständig und habe als Selbstständiger Aufträge übernommen. In der ersten Instanz bekam die Firma recht. Heute nun sollte die Entscheidung in der zweiten Instanz am Landesarbeitsgericht in München fallen, aber noch gibt es keine Entscheidung. Und ich finde, das Ganze zeigt auch vielleicht, wie komplex die Sache ist und auch was für eine Symbolkraft die hat. Es geht nämlich um die wichtige Frage, welche Regeln gelten in dieser schönen neuen digitalen Arbeitswelt.
Sie haben sich den ganzen Tag lang hingesetzt und gewartet, dass da mal ein Urteil kommen würde. Das haben wir bis jetzt noch nicht. Aber wir haben dafür Zahlen, wie viele Menschen eigentlich in Deutschland mit diesem Crowdworking ihr Geld verdienen. Gibt es da so eine Zahl, wo man sagen könnte, das machen die schon?
Ja, da gibt es mittlerweile Zahlen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat zum Beispiel ermittelt, dass knapp 5%, also 4,8% der erwachsenen Deutschen über solche Internetjobs ihr Geld verdienen. Tendenz steigend. Und du hast ja eben schon mal ein paar dieser Tätigkeiten beschrieben, die Crowdworker so machen können. Also als Journalistin zum Beispiel könnte ich Texte schreiben. Und ich habe Laila Knüppel vorhin getroffen aus unserer Online-Redaktion und die hat mir erzählt, dass sie das schon mal ausprobiert hat. Und sie hat mir auch erzählt, welche Erfahrungen sie gemacht hat.
Also auf der Plattform musste man sich erstmal anmelden. Das ging ziemlich schnell. Man lud einen Text hoch als Beispiel und wurde dann einsortiert in so ein System von 1 bis 5 Sterne Autor. Und entsprechend war dann auch die Bezahlung. Also je nach Sternenanzahl. Und dann konnte man eigentlich schon loslegen. Und ich habe 2 Texte geschrieben. Einen über Diäten für Schwangere und einen über das Thema, wann merke ich, wann ich überarbeitet bin. War ich dann am Ende beim Textschreiben auch, weil ich natürlich einen möglichst guten Stundenlohn rausholen wollte. Und am Ende saß ich aber da mit 2 oder 3 Euro.
Pro Artikel wohlgemerkt, ja. Also das ist kein Modell, mit dem Laila Knüppel ihren Lebensunterhalt verdienen kann.
Das klingt jetzt nicht so gut. Wir haben vor unserer Sendung auch nochmal gesprochen mit einer Frau, die uns das nochmal ein bisschen größer aufziehen kann, nämlich mit Christine Gerber. Sie ist Arbeitssoziologin und sie arbeitet am Wissenschaftszentrum Berlin. Sie hat sich mit ihrer Forschungsgruppe dort über 3 Jahre hinweg die Arbeitsbedingungen von Crowdworkern angeschaut. Und wir haben sie vor der Sendung zuerst einmal gefragt, was denn sie für Antworten bekommen hat. Wie zufrieden sind diese Menschen, die diese Jobs machen?
Genau, also erstmal, wir haben uns mit ganz unterschiedlichen Plattformen beschäftigt. Da gibt es ja einmal die Plattformen, die sogenannte Mikroaufgaben, Klickjobs organisieren. Das sind eben ganz kleine Tätigkeiten, für die kein professionelles Vorwissen nötig ist und die mit ein paar Cent oder Euro vergütet werden. Und dann gibt es aber auch Plattformen, die wirklich professionelle Tätigkeiten vermitteln, wo eben durchaus auch selbstständige Freiberufler einen Großteil ihres Erwerbs verdienen. Und die Zufriedenheit hängt natürlich sehr stark von den Motiven ab und von den sozialdemografischen Hintergründen, zu welchem Grad man das Einkommen aus dieser Tätigkeit braucht, aber auch vom Land und vom Sozialsystem. Allgemein kann man sagen, dass natürlich im Vordergrund die Möglichkeit oft eben steht, flexibel arbeiten zu können, wann und wo man möchte. Crowdwork ist natürlich, oder gerade diese Microjobs sind für Menschen interessant, die sich neben einem Niedriglohnjob oder einer geringen Rente etwas dazu verdienen müssen und die aber zum Teil auch kaum Zugang zu einer regulären Beschäftigung haben, beispielsweise aufgrund von geringer Mobilität, Diskriminierung, chronischen Erkrankungen und so weiter und so fort. Diese Leute sind natürlich einerseits zufrieden oder glücklich darüber, dass sie überhaupt eine andere Möglichkeit haben, begreifen sich oft auch gar nicht als Crowdworker, denn sie machen das teilweise 5 oder 10 Stunden die Woche oder auch nur im Monat. Sie machen das teilweise unter der Steuergrenze. Das heißt, viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die sind vor allem unzufrieden mit der allgemeinen Arbeitsmarktsituation. Und hier muss man ganz klar auf eine wachsende Prekarität weiter Teil der Gesellschaft hinweisen, durch Niedriglohnsektor, Sozialabbau und so weiter und so fort.
Können Sie dann sagen, Frau Gerber, dass es generell wichtig wäre, dass dieses Berufsbild so differenziert, wie es ist, mehr rechtliche Sicherheit bekommt?
Rechtliche Sicherheit auf jeden Fall. Die Frage ist, und die können sicherlich Arbeitsrechtler besser beantworten als ich, inwiefern dort ein Status von Arbeitnehmerin vorhanden ist. Man muss sagen, dass natürlich die Plattform, und das zeigen auch unsere Forschungsergebnisse, selten reine oder gar neutrale Vermittler sind. Denn durch ihre technischen Infrastrukturen gestalten sie natürlich die Arbeitsbedingungen. Das heißt, die Plattformen regulieren in gewissem Maße, wie sicher oder unsicher eigentlich der Verdienst ist, wie viel unbezahlte Extraarbeit geleistet werden muss und so weiter und so fort, welche Daten erhoben werden müssen. Man kann also sagen, dass die Plattform selbst durchaus arbeitgeberähnliche Funktionen übernehmen, oder das würden wir zumindest so sagen. Gleichzeitig passt der Arbeitnehmerbegriff oder der Angestelltenbegriff nicht überall, denn das setzt ja eine Arbeitspflicht, eine Weisungsbefugnis und eine Kontinuität des Arbeitsverhältnisses voraus. Und das hängt dann eben von der einzelnen Plattform und auch vom einzelnen Crowdworker ab, wie aktiv und regelmäßig die Person dort eben ja in einen kommerziellen Aufträge erledigt.
Haben Sie denn das Gefühl, dass es, wenn Sie sich mal auf Ihre 15 Plattformen besinnen, die Sie sich da angeschaut haben, dass es da Beispiele für gelungene Arbeitsverhältnisse gibt und für weniger gelungene Arbeitsverhältnisse?
Ja, also es gibt durchaus sehr, sehr starke Unterschiede zwischen den Plattformen und auch zwischen deutschen und US-amerikanischen Plattformen. Beispielsweise, was die Praxis der Nichtbezahlung anbelangt. Also auf vielen Mikroplattformen in den USA vor allem ist es tatsächlich Praxis, dass, wenn ein Auftrag abgelehnt wird, die Person erstmal nicht vergütet wird. Das haben wir so bei deutschen Plattformen beispielsweise nicht gefunden. Gleichzeitig muss man sagen, dass die subtilen Mechanismen trotzdem noch vorhanden sind. Zum Beispiel muss man dann unbezahlt einen Auftrag korrigieren. Das heißt, extra Arbeit fällt an, die natürlich nicht bezahlt wird. Man muss auch sagen, dass deutsche Plattformen sich zu Richtlinien für faire Arbeitsbedingungen zusammengetan haben. Einen sogenannten Code of Conduct oder 8 Plattformen sind das, auch in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften. Und hier wird sich zum Beispiel dazu verpflichtet, dass man eben einen Mindestlohn garantieren möchte, dass solche Praxis der Nichtbezahlung nicht vorkommt. Das Problem ist natürlich, dass einerseits diese Verpflichtungen freiwillig sind, nicht verbindlich, und dass gerade was die Vergütung, die Höhe der Vergütung anbelangt, und das ist natürlich eben einer der Hauptkritikpunkte der meisten Crowdworker, dass sozusagen die Stücklöhne, die werden vorher durchgespielt. Und natürlich sozusagen von Profis wird dann so ein Auftrag durchgespielt und danach wird der Mindestlohn berechnet. Der Großteil der Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, dass sie nie auf diesen Mindestlohn kommen und sagen, dass ominöse andere Personen das sicherlich schaffen, aber sie selbst noch nicht gut genug dafür seien. Es wird also so eine vermeintliche Norm aufgebaut. Und hier müsste man ganz klar sagen, es braucht verbindliche Richtlinien und diese Richtlinien müssen auch irgendwie überprüfbar sein. Es muss realistisch möglich sein, für den Großteil der Leute, die dort aktiv sind, auf den Mindestlohn zu kommen.
Frau Gerber, wenn Sie das jetzt alles so beschreiben, dann muss ich mich gleich daran zurückerinnern, wie Sie zu Beginn unseres Gesprächs gesagt haben, viele der Menschen, die dort arbeiten, tun das wegen den prekären Arbeitsbedingungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Mhm. Das, was Sie aber jetzt beschreiben, klingt für mich an eigentlich nur wie eine neue Form.
Ja, das kann man auch sagen. Es wird auch oft über die digitale Wiedergeburt von heimbasierter oder stücklohnbasierter Heimarbeit gesprochen. Also es braucht, ich würde sagen, klare, verbindliche Standards für faire Arbeitsbedingungen in der Crowd. Man muss aber natürlich sagen, dass ein reines Verbot dieses Arbeitsmodells schwierig ist, denn Leute sind aus ganz unterschiedlichen Gründen auf dieses Einkommen angewiesen. Und auch in den Gesprächen mit den Crowdworkern wurde mir immer wieder gesagt, dass man sich manchmal auch darum kümmern sollte, sozusagen, dass viele Berufe gerade im Niedriglohnbereich, aber nicht nur im Niedriglohnbereich, eben sehr prekär sind. Oftmals vergessen werden beispielsweise klassische Freelance-Berufe, Designer zum Beispiel, die auch in der Forschung zu Crowdwork oftmals vergessen werden, denn die verdienen tatsächlich einen relevanten Teil ihres Einkommens über diese Wettbewerbe. Und da muss man auch sagen, dass das eben oft Wettbewerbe auf diesen Plattformen sind und das Einkommen gar nicht sicher ist.
Christine Gerber, Arbeitssoziologin am Wissenschaftszentrum Berlin, über die Crowdworker. Frau Gerber, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.